Von Jerusalem aus haben wir auf die östlichen und westlichen Grenzen des Heiligen Landes geblickt. Nun müssen wir auch noch ein wenig über das Herz des Landes und seine Provinzen sagen. Jede Karte vom alttestamentlichen Palästina zeigt uns die Aufteilung des Gebietes unter die Stämme. Und die Erzählung über die Geburt der Söhne Jakobs belehrt uns über die Ordnung, die zwischen ihnen besteht. 12 Söhne, betrachtet in der Ordnung ihrer Geburt, stellen die aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen des himmlischen Lebens dar. Den Anfang machen kindliche Zustände, darauf folgen zunehmende Reife und Stärke und zuletzt die wahrhaft geistigen Zustände. Die erste Gruppe der Söhne wird gebildet durch Ruben, Simeon, Levi und Juda. Sie stellen die kindlichen Stufen der Wiedergeburt dar. Ruben bezeichnet das erste Verständnis himmlischer Dinge. Sein Name hängt mit dem Sehen zusammen. Simeon bezeichnet den Gehorsam, was von Hören kommt. Levi bezeichnet die Liebe, jemandem anhängen. Und Juda den liebenden Dienst am Herrn, abgeleitet von Bekenntnis. All dies in einer einfachen, kindlichen Form. Die Landkarte zeigt uns die Simeon und Juda zugeteilten Landstriche dicht beieinander im südlichen Teil des Landes. Ruben zu ihrer Seite, gerade jenseits der Landesgrenze. Rubens Außenseiterposition lässt daran denken, dass die Kenntnis der himmlischen Gesetzmäßigkeiten, die er darstellt, nicht in sich selbst himmlischer Natur ist, sondern nur hinführt zum Gehorsam und zum liebenden Dienst, welche erst wahrhaft himmlisch sind. Zum Gebiet Rubens gehört auch der Berg Nebo, von dem herab Mose das verheißene Land sehen durfte, wobei ihm gesagt wurde:
Dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe und gesagt: Ich will es deinem Samen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht selbst hinübergehen.
Denken wir daran, dass den betreffenden Stämmen nur erlaubt worden war, jenseits des Jordans zu wohnen, wenn sie zuerst ihren Brüdern bei der Inbesitznahme ihres Erbteils helfen würden. Die überwiegend natürlichen Zustände, die sie darstellen, sind nur gut, wenn sie einen zweitrangigen Platz einnehmen und sich dem geistigen Leben nützlich erweisen. Welcher Teil des Landes hat nun eine besondere Beziehung zu den unschuldigen Zuständen kindlicher Neigung? Wir nehmen an, der südliche Teil, wo Simeon und Juda ihre Heimstätten fanden. Es fällt auf, dass es kein Gebiet Levi gab, denn die Leviten wurden als Priester über alle Stämme verstreut. Das ist ein Hinweis darauf, wie die unschuldige Liebe der ersten himmlischen Zustände sich allen folgenden Zuständen mitteilt und als ein gemeinsames Band zwischen ihnen und dem Herrn dient. Dieser Gruppe von Söhnen, welche die ersten noch kindlichen Schritte eines himmlischen Lebens darstellen, folgen andere, welche reifere Zustände vorbilden, Zustände vernünftiger Entwicklung, von Kämpfen, Siegen und freudiger Nutzwirkung. Da ist etwa Dan, der Richter, der die Kenntnis der Gesetze bis in den Buchstaben hinein vorbildet. Das endgültige Stammesgebiet Dans ist der äußerste Norden des Landes. Naphtali, der Hader und Wettstreit bezeichnet, ist der nächste in der Reihe. Bei ihm denkt man an Zustände geistiger Versuchungen. Darauf folgt Gad, als rüstig bezeichnet und an jugendliches Kraftgefühl erinnert. was wir bei unseren ersten Werken empfinden mögen. Ein eher selbstbewusstes, nicht gerade demütiges Gefühl, wie schon daraus hervorgeht, dass Gad sein Los außerhalb der Grenzen des gelobten Landes fand. Als nächster folgt Aschur, Glück und Segen, und Issachar, Lohn. Wenn man die Gebiete dieser beiden Stämme auf der Karte aufsucht, wird man sehen, dass Issachar die reiche Ebene von Estralon, den Garten des Landes, empfing. Beim darauffolgenden Sebulon, was Vereinigung heißt, denken wir an jene Charakterfülle, die das Resultat der Vereinigung des Wahren mit dem Guten in einem gläubigen Leben ist. Alle diese Stämme, welche die reiferen, vernünftigeren Stadien des Lebens darstellen, haben ihre Heimstätten beieinander im Norden. Wir müssen also diesen Teil des Landes mit den genannten Zuständen in Verbindung bringen, so wie den südlichen Teil mit der unschuldigen, noch kindlichen Neigung. Es bleiben noch zwei Söhne, Josef und Benjamin, Kinder seines Alters und vor allen anderen bevorzugt. Sie stellen die wahrhaft geistigen Zustände dar, welche zuletzt erreicht werden. Josef die Liebe zum Herrn, welche diesem Zustand Weisheit, und Benjamin die Weisheit, welche dieser Liebe Ausdruck verleiht. Josef wird durch seine beiden Söhne Ephraim und Manasse vertreten, letzterer mit einem doppelten Anteil zu beiden Seiten des Jordanflusses. Ephraim und Manasse stellen die beiden Elemente praktischer Intelligenz und praktischer Güte dar, die aus der geistigen Liebe zum Herrn hervorgehen, wenn sie ins Leben hinabsteigt. Manasse zu beiden Seiten des Flusses lässt uns daran denken, dass äußere Güte dem Herrn gefällt, wenn sie geistigen Ursprungs und der Gefährte innerer Güte ist. Man muss aber auch beachten, wie die Gebiete Josefs und Benjamins liegen, nämlich in dem Raum zwischen der nördlichen und südlichen Gruppe, wobei Benjamin unmittelbar an der Grenze Judas lebt. Erinnert uns das nicht daran, wie ein wiedergeborenes Leben nach seinem Kampf und Sieg schließlich zum Zustand der unschuldigen Liebe der Kindheit zurückkehrt, nun durch Erfahrung weise geworden? Und eben hier, im Gebiet Benjamins, unter dem wir Weisheit und Ausstrahlung geistiger Liebe zu verstehen haben, liegt Jerusalem, wo vom versammelten Volk mit einer Stimme Gebet und Lobpreis zum Herrn emporsteigt. Da aber ein solcher Zustand nur erreicht werden kann durch schwere Kämpfe, wurde Jerusalem erst das Zentrum der Regierung und des Gottesdienstes, nachdem David über alle seine Feinde triumphiert hatte. Nach den Tagen Salomos wurde das Land in zwei Königreiche geteilt, Israel und Juda. Im weiteren Sinne stellen diese beiden Königreiche das geistige und das himmlische Reich des Himmels dar. Wir rufen uns nun auch die Orte ins Gedächtnis, die im Leben des Herrn auf Erden wichtig waren. Wo wurde er geboren? Zu Bethlehem in Judäa. Wir haben bereits gesehen, dass wir diesen Teil des Landes mit der unschuldigen Liebe der Kindheit in Verbindung bringen müssen. Sagt uns der Geburtsort des Herrn etwas über den Zustand, in den er hineingeboren wurde? Bereits die Reise nach Ägypten erkannten wir als einen Hinweis darauf, dass der Herr in seiner Kindheit, ganz wie wir alle, auf äußerliche Weise lernen musste, besonders aus den Buchstaben des göttlichen Wortes. Später, während nahezu 30 Jahren, war seine Heimatstadt Nazareth im Stamme Sebulun. Dieser Stamm stellt die Verbindung des Wahren mit dem Guten im Leben dar. Des Herrn Wohnen in Nazareth während dieser stillen Jahre erzählt uns also davon, wie gläubig er die Gebote in seinem Leben erfüllte und eben dadurch die göttliche Liebe zum Guten in die Welt herabbrachte. Sebulun im höchsten Sinne bezeichnet die Vereinigung des Göttlichen, also Jehova, und des Göttlich-Menschlichen im Herrn, also die himmlische Ehe.
Und er verließ die Stadt Nazareth, kam und wohnte zu Kapernaum, das da liegt am See im Lande Sebulon und Naphtali.
Das Herabsteigen des Herrn von dem abgelegenen Gebirgsflecken an die geschäftigen Gestade des Sees ist ein genauer Ausdruck für jenen Wechsel von der stillen inneren Arbeit zur äußeren Manifestation seiner göttlichen Macht, die sich in Wundern und Lehren kundtat. Und was will die Tatsache bedeuten, dass er nun in den Grenzen von Sebulun und Naphtali lebte, vor allem im Hinblick auf jene Zustände, die der Herr nun durchschritt? Naphtali bedeutet jenen Kampf, durch den das Böse unterjocht wird, und Sebulun, wie schon gesagt, die Vereinigung des Göttlichen, also Jehova, und des Göttlich-Menschlichen im Herrn.
Es begab sich aber, da die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen, nach Jerusalem zu wandern.
Wir haben den Kreislauf der Wiedergeburt in einem endlichen menschlichen Leben nachgezeichnet, beginnend mit der kindlichen Neigung, danach durch Versuchungen und Siege bis hin zur Weisheit der geistigen Liebe. In ähnlicher, jedoch unendlicher Weise entfaltete sich das Leben des Herrn aus der göttlichen Unschuld Bethlehems durch die Versuchungen und Siege Galiläas bis hin zur Verherrlichung von Jerusalem, als sein menschliches die vollständige Offenbarung der göttlichen Liebe geworden war.